warum darf ich nicht am Krankenbett auch Tränen in den Augen haben, wenn mich ein Schicksal, eine Geschichte, eine Biografie so sehr berührt? Wenn die durchschnittliche Dauer für die Suizidassistenz 90 Tage dauert, aber ich brauche ungefähr 150 Tage, um eine suffiziente Schmerztherapie zu bekommen, dann ist ja irgendwie was verkehrt im System. Das Schwerste ist, es nicht zu bewerten. Wir neigen dazu, also das ist doch jetzt wirklich kein großes Problem, ne? Und das steht uns nicht zu.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche. Wir sprechen hier über Suizidgedanken und Todeswünsche bei alten und kranken Menschen. Wir wollen Hilfen geben, wie Sie als An- und Zugehörige sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen damit umgehen können. Die Themen rund um Todeswünsche, Sterben und Suizid können emotional sehr herausfordernd sein. Wenn du denkst, dass dich das betreffen könnte, höre die Folge bitte zusammen mit einer weiteren Person. Falls du merkst, dass es dir emotional einfach zu viel wird, mache eine Pause. Hilfsangebote für dich und dein Umfeld findest du in der Folgenbeschreibung, so auch die telefonseelsorge.de, die jederzeit erreichbar ist, telefonisch und per Chat. Und nun wünschen wir dir ermutigende Impulse beim Zuhören.
Hallo Oliver.
Hallo Philipp.
Wie geht's dir?
Die Frage wollen wir nicht. Was war dein letzter Arztbesuch und was ist dir wichtig beim Arztbesuch, wenn du zum Arzt gehst?
Ich bin ja jemand, der geht wirklich nur zum Arzt, wenn er es braucht, also wenn was Akutes ist. Aber ich muss sagen, wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt mich als Mensch sieht und nicht nur als Patient und mich drüber hinaus fragt, wie es mir geht und nicht nur nach den Symptomen, die ich offensichtlich habe, anspricht, dann fühle ich mich wertgeschätzt und vor allen Dingen gesehen als Mensch.
Ja.
Wie ist es eigentlich bei dir, Oliver, jetzt als Arzt zu anderen Kollegen zu gehen, wenn du mal privat selber...
Ja, also Wertschätzung finde ich ganz wichtig. Ich weiß noch, als ich Corona hatte und der Arzt zu mir gesagt hat, ja, das kann man jetzt wirklich nicht mehr als leichten Verlauf bezeichnen. Da habe ich gedacht, oh ja, der sieht, was für eine Not ich habe und wie ich gelitten habe. Also das war die Wertschätzung. Und das Zweite, der soll sich auskennen mit den Studien, mit der aktuellen Empfehlung oder Leitlinien. Was ist wichtig? Und nicht auf dem Forschungsstand vor 20 Jahren noch stehen.
Mhm.
Also das finde ich wichtig.
Verstehe ich, ja.
Ja, dazu passend haben wir heute eine Ärztin, die genau das verkörpert, die die aktuellen Leitlinien kennt, die weiß, was Forschungsstand ist und eine sehr, sehr wertschätzende Art hat. Herzlich willkommen, Professor Ute Lewicka.
Wunderbar, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist und so schnell zugesagt hast. Liebe Zuhörende, das ist wirklich was ganz Besonderes. Wir haben die erste Professorin für Suizidologie und Suizidprävention hier in Frankfurt. Das ist Ute. Ute ist gleichzeitig die Gründerin und Vorstand im Werner-Felber-Institut in Dresden. Und sie ist Vorstand in der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention und auch noch Leitung des Referates der DGPPN für Suizidologie. Also eine echte Kompetenz und echt, also wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Als Professorin für Suizidologie, was machst du da? Was ist deine Aufgabe?
Ja, tatsächlich ist diese Professur hier an der Klinik für Psychiatrie hier in Frankfurt angedockt. Das heißt, ein großer Teil besteht darin, Studien zu entwickeln und durchzuführen, wo es um das Erkennen, um das Behandeln, das Versorgen von Menschen in suizidalen Krisen geht oder nach einem Suizidversuch geht. Und ich glaube, eines meiner Schwerpunkte ist und wird sein, das, was wir in der Forschung herausfinden, tatsächlich auch in die Praxis zu bringen. Da sehe ich immer noch eine große Lücke. Mhm. Was können denn draußen Menschen tun, die mit anderen Personen zu tun haben, die suizidal sind? Was hilft denen wirklich? Welche Präventionsprogramme brauchen wir? Vor allen Dingen auch für welche Risikogruppen? Das ist, glaube ich, eines der Ziele dieser Professur auch.
Ja, also das freut mich auch immer, wenn ich dich erlebe, dass du das für die Leute verständlich rüberbringst und für die Zielgruppen. Und ihr macht im Werner-Felber-Institut auch eine ganz klasse Social-Media-Arbeit, wo ihr echt präsent seid. Oder auch die DGS macht, also Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention, stellt immer wieder Sachen da auf Instagram. Also ich bin nur auf Instagram. Seid ihr eigentlich noch woanders?
Auf LinkedIn tatsächlich.
Auf LinkedIn. Okay, LinkedIn also stellen wir dann in unsere Shownotes auch, dass ihr da alle dem folgen könnt, was es da an guten wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt und die umgesetzt werden. Mhm. Ist das, wenn du an der Uni arbeitest, vor allem Medizinstudierende oder profitieren davon auch andere Berufsgruppen?
Tatsächlich ist es so, dass momentan es hauptsächlich um Medizinstudierende geht, aber ich meine Fühler schon ausstrecke in andere Fachbereiche auch. Mhm. Und ich es wichtig finde, und das ist auch eines der Ziele dieser Professur, Angebote für andere Berufsgruppen zu machen. Und das geht los bei der Pflege selbstverständlich, die ja ganz nah dran sind an Menschen mit Suizidalität, im Übrigen auch in anderen medizinischen Fächern. Das ist ja nicht auf die Psychiatrie begrenzt. Und aber auch bis hin zu Verwaltung, bis hin zu anderen beruflichen Gruppen in diesem Universum, Universität, würde ich gerne Angebote schaffen, dass die fit gemacht werden. Zum einen, was kann ich tun, wenn mir jemand begegnet, dem es nicht gut geht, aber auch tatsächlich für mich selbst. Was kann ich tun, wenn ich merke, ich komme in Stress oder ich bin belastet? Wo gibt es Hilfe? Ja, was kann ich da für mich auch tun?
Mhm. Was ist da so ein Angebot? Was wäre ein Angebot, wo du sagst, wenn Mediziner im Stress sind, was sollten sie tun? Oder auch Pflegekräfte, ja, Altenpflege,
ja,
wie auch immer.
Also das klingt manchmal so ein bisschen abgedroschen, aber ich glaube, der erste Schritt ist, das ist ein bisschen mein Mantra, Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Und damit meine ich nicht der totale Individualismus und nur noch auf sich selbst bedacht zu sein, dann wäre es auch schwierig in dieser Gesellschaft, sondern es geht vor allen Dingen darum, seine eigenen Grenzen zu erkennen. Und mir begegnen natürlich überzufällig häufig Menschen, die in Gesundheitsfachberufen arbeiten, die ihre Grenzen nicht gut wahrnehmen können. Die können gut anderen helfen, aber sich selbst zu helfen ist ganz, ganz schwer. Und ich glaube, das Erste ist dieses Erlernen von, okay, woran merke ich denn, dass ich selbst an der Grenze bin? Und was kann ich dann tun? Was ja nicht heißt, dass ich sofort einen Therapeuten brauche oder zum Arzt muss, sondern erstmal ganz basal zu schauen, was tut mir gut? Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Kraftquellen? Und die dann versuchen, in den Alltag zu etablieren und dieses Bewusstsein weiterzugeben. Ich glaube, das ist schon mal das Erste Wichtige.
Mhm. Ja, da spricht Ute einen guten Punkt an. Ich finde, gerade auch aus dem Bereich der Pflege lernen wir viel über Symptome, über Erkrankungen. Wie gehen wir mit dem Mensch damit um? Wir lernen aber auch, wie man kommunizieren soll. Aber gerade in Krisen, wie ich dann kommunizieren kann und wie ich auf mich selbst achten sollte, das kriegt man nicht so mit, beziehungsweise es ist auch schwer zu vermitteln. Ich glaube, da die Leute sprachfähig zu machen, ist eine ganz zentrale Aufgabe, könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau. Also tatsächlich auch zu kommunizieren, wenn es mir nicht gut geht. Ne? Wenn wir jetzt darüber reden, wie belastet Mitarbeitende sein können, auch nach schwierigen Ereignissen, nach auch vielen Berufsjahren, ja, da sehen wir ja auch eine Entwicklung von daher. Und das sind vielleicht sogar auch noch jetzt Generationen, die das gar nicht lernen konnten oder gar nicht lernen durften, weil deren Ausbildungen noch gar nicht dafür bereit waren. Das ist jetzt vielleicht anders. Ich bin gespannt, wenn wir in 10, 20 Jahren Menschen begegnen, ob die da schon eine andere Sprachfähigkeit haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also zumindest über psychische Erkrankungen sind, glaube ich, junge Menschen eher bereit, drüber zu sprechen, sich Hilfe zu suchen. Hast du im Studium was gelernt oder in der Tätigkeit darüber zu sprechen, Psychohygiene, wie geht man mit Stresssituationen, mit Krisensituationen um?
Also in der Pflegeausbildung nicht wirklich, muss ich sagen. Im Studium später ja, aber da ging es mehr ums betriebliche Gesundheitsmanagement, also wie ich als Führungskraft darauf achten kann, Mitarbeiter zu entlasten, wie ich welche gesetzlichen Voraussetzungen es zum einen gibt, was ich beachten muss, aber auch welche Hilfsangebote es vielleicht geben kann dafür. Mhm. Also das schon, aber es ist natürlich auch nicht der große Baustein jetzt im Studium gewesen.
Ja. Also mir ist nämlich gerade eine Situation eingefallen, wie wir tatsächlich im Umfeld der Klinik einen Suizid hatten und mein Oberarzt dann auch da nochmal ja wertschätzende als auch tröstende Worte gefunden hat und gesagt hat, ja, das Suizid ist der vielleicht die Erkrankung, wo Menschen in der, oder die Situation, wo Menschen in der Psychiatrie sterben. Und er erzählte dann von seinem Chef, der als ein Patient sich suizidiert hat, wirklich auch Tränen in den Augen hatte.
Ja.
Der alte Chef hat nicht drüber gesprochen, aber er hat sich's anmerken lassen. Und ich glaube, das ist so wichtig, da zu sagen, okay, ja, ich komme ja auch an meine Grenzen und irgendwo, wo gibt es Unterstützung? Wir hatten Supervision, wir hatten dann einen netten Chef, der auch dann auf die Leute zugegangen ist. Also da habe ich auch mal positiv Wertschätzung erlebt. Ja.
Naja, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Das eine ist vielleicht auch noch so ein Denken verhaftet, ich darf mir ja keine Schwäche anbieten. anmerken lassen. Also ne, ich muss der Profi sein. Aber warum eigentlich? Wir sind auch nur Menschen. Und warum darf ich nicht, ich würde mal das jetzt so beschreiben, ein bisschen flapsig, warum darf ich nicht am Krankenbett auch Tränen in den Augen haben, wenn mich ein Schicksal, eine Geschichte, eine Biografie so sehr berührt? Das macht uns doch nahbarer. Da vergebe ich mir doch nichts. Also zumindest wäre das meine Haltung. Ne? Aber ich erlebe schon auch noch gerade im sehr konservativen Medizinkontext, um Gottes Willen, wir sind hier die Macher, wir lösen Probleme und arbeiten das Problem weg und dann ist es gut.
Ja, also das war in der Psychiatrie, wo ich gearbeitet hatte, und wir hatten keine weißen Kittel an. Wir haben auf Augenhöhe mit den Patienten gesessen. Die Visite war nicht im Zimmer von den Patienten, sondern im Wohnzimmer der Station. Also es war eine andere Atmosphäre.
Ja, sehr gut.
Wir waren jetzt auf einer sehr individuellen Ebene. Es ist aber immer, glaube ich, auch eine Teamaufgabe und gerade eine Unternehmenskultur vielleicht auch, wie mit solchen Sachen umzugehen ist. Und da vielleicht auch nochmal ein Appell an Führungskräfte oder Leitungskräfte, offen für solche Dinge zu sein und auch Krisen oder schwierige Begegnungen wahrzunehmen und anzusprechen, wenn man merkt, okay, hey, hier gibt es vielleicht einen Mitarbeiter, den belastet das gerade total, und sich da mal vielleicht rauszunehmen, zu sagen, lass uns doch nochmal darüber sprechen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die es nicht einfach haben, denn wie wir gerade, wenn wir im medizinischen Kontext sind, hier, ich muss der Held sein, also da auch nochmal zu ermutigen, das Gespräch zu suchen an der Stelle.
Gehen wir zum nächsten Themenblock, gesellschaftliche Entwicklung. Also wir haben ja in dem Podcast schon über assistierten Suizid gesprochen, wie die Gesetzeslage da in Deutschland ist. Wir haben über Suizid bei älteren Menschen gesprochen, in der palliativen Lebenssituation, die Gesamtzahlenentwicklung. Wie siehst du jetzt drüber hinaus diese, also das auch, was für eine Auswirkung hat das auf unsere Gesellschaft, diese ganzen Diskussionen?
Ich mache mir große Sorgen, weil ich ja gar keine differenzierten Diskussionen, das stimmt nicht, gar keine, ist nicht richtig, aber wenig differenzierte Diskussionen darüber wahrnehme. Ich nehme wahr, dass es eher so zwei Pole gibt, die Gruppe von Menschen, die sagt, ja, und Suizidassistenz ist richtig und die darf sein und die muss sein und da darf man gar nicht dran rühren und man darf vielleicht auch gar nicht irgendwelche Regularien einführen. Es gibt ja durchaus nicht wenige Menschen, auch Fachgesellschaften, die keinerlei Regulierung wollen. Und auf der anderen Seite sehe ich Menschen, die sich sehr große Sorgen machen, die eher auf die Betroffenen schauen, die geschützt werden sollten und müssen, weil Suizidalität, auch der Wunsch nach Suizidassistenz, ein vorübergehendes Phänomen ist. Und in diesen beiden Polen, wenn die sich begegnen, erlebe ich gar nicht so selten einen tiefen Gram und wenig Bereitschaft, auf die andere Seite zu schauen. Und die übergeordnete Ebene, was diese Entwicklung von der Ausweitung der Legalisierung der Suizidassistenz mit uns als Gesellschaft machen wird, das wird ganz wenig berücksichtigt. Und was wir sehen, und das sind natürlich momentan zum Glück Dystopien, wie in einem Film Plan 75, bis irgendwie eine Regierung dazu kommt, den Senioren im Alter von 75 dann eine Prämie anzubieten, wenn sie die Suizidassistenz als jetzt Ende wählen, dann gruselt mich das zwar einerseits, aber andererseits denke ich, vielleicht kommen wir genau da auch gerade irgendwie, sind wir gerade auf dem Weg dorthin, und das finde ich ganz furchtbar.
Und leider andere Länder haben sowas. Also Kanada, glaube ich, und wo war es?
Naja, also nicht im Sinne von Prämie, ne? Aber die Entwicklung, die wir in den anderen Ländern sehen mit der Zunahme der Zahlen, und wir sprechen da ja gar nicht mehr über, ich nehme mein Suizidmittel selbst ein, was mir durch einen anderen zur Verfügung gestellt wird, sondern in den meisten anderen Ländern spreche ich darüber, dass eine andere Person kommt und praktisch, das klingt jetzt hart, aber mich tötet irgendwie ja schon. Ne? Die gibt mir ein Mittel, mit dem ich dann sterbe, also die Tötung auf Verlangen, eigentlich ist ja das sogar das, was durch die Decke geht. Und momentan haben wir in Deutschland ganz klar, die Tötung auf Verlangen ist nicht legal. Die wäre auch noch strafbar, wenngleich auch der erste Fall ja schon hier verhandelt wurde. Aber ich bin sehr sicher, dass auch die kommen muss, zwangsläufig, weil wir sonst ja eine Gruppe von Menschen ausschließen würden, nämlich die nicht mehr in der Lage sind, das selbst zu tun. Und das finde ich wiederum auch schwierig.
Ja, das wäre natürlich bedenklich. Also ich hoffe, dass das nicht kommt.
Ja, aber wir kommen nicht drum rum. Nein.
Ich weiß,
also lass uns in 5 Jahren wieder hier sitzen und dann drüber reden. Und ich bin fast sicher, dass das kommen muss, weil mit dem Urteil unseres Bundesverfassungsgerichts haben wir die Tür ganz weit aufgemacht und wir können diese Menschen, die dazu nicht mehr in der Lage sind, nicht ausschließen. Das ist ja praktisch deren Recht jetzt fast.
Und wenn wir jetzt uns die anderen Länder anschauen, müssen die Menschen, die die Tötung auf Verlangen in Anspruch nehmen, noch einwilligungsfähig sein oder kann ich sowas schon vorausverfügen?
Genau, ich kann das nämlich auch vorausverfügen, wie das heißt. Das sind ja dann auch Fälle wie in den Niederlanden, wo eine alte Dame mit einer Demenz sozusagen dann, bei der die Tötung auf Verlangen durchgeführt wurde oder die Suizidassistenz. Und das ist auch in den anderen Ländern mittlerweile gang und gäbe. Das sehen wir an den Zahlen, an den zunehmenden von beispielsweise von Demenzerkrankungen, aber auch von Altersbeschwerden, auch von psychischen Erkrankungen, die steigen alle. Und das finde ich auch wieder gruselig. Und da wird momentan, ist es auch hier so, dass wir das nicht in Deutschland dürfen. Wir können keine Vorausverfügung machen. Für den Fall, dass ich dement werde, möchte ich die Suizidhilfe in Anspruch nehmen, auch weil sie ja dann nicht mehr selbstständig durchgeführt werden kann. Also deswegen in dem Moment, wo wir die Tötung auf Verlangen in Deutschland legalisieren würden, wäre praktisch eigentlich auch wieder eine konsequente Schlussfolgerung, dass wir dann so eine vorausschauende Verfügung ermöglichen würden. Oder? Das ist ja eine Art Patientenverfügung.
Also Niederlande ist ja erschreckend, weil dort sind, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, von 100 Menschen, die sterben, sind 5, die durch den Arzt sterben. Also jeder 20. Mensch in Holland stirbt durch, ja, Ärzte sind es, glaube ich, vorgesehen, durch Töten auf Verlangen, ganz wenige nur noch assistierter Suizid. Und auf der anderen Seite hat eine holländische Psychiaterin zu mir gesagt, Oliver, ich bin so froh, dass wir in Holland diese 5 Kriterien, diese 5 Erkrankungen haben, dass sich nur Menschen mit den und den Erkrankungen das Leben nehmen dürfen. Und ich kann vielen meinen Patienten sagen, nee, sie sind nicht so krank, dass sie assistierten Suizid in Anspruch nehmen können. Und sie war total erschrocken, dass wir in Deutschland hier keine Regelung haben.
Genau. Wir haben keine Bedingungen. Ne? Wir haben nicht an eine Bedingung wie eine schwere oder tödlich endende Krankheit geknüpft, sondern wir sagen, jeder kann das. Im Grunde genommen auch jeder Gesunde könnte sagen, ich möchte die Suizidassistenz in Anspruch nehmen. Und auch da, das ist immer mein Bild, was ich habe, dass wir die Tür ganz weit aufgemacht haben. Andere Länder sind mit einer sehr engen Tür gestartet, nämlich diese Bedingung schwere unheilbare Erkrankung. Und dann wurde die sukzessive erweitert. Bis hin, und das ist eben auch Kanada eigentlich das Beispiel, wo es durch die Decke ging, bis hin, dass in Kanada mittlerweile ein Gesetz besteht, was noch nicht sozusagen gestartet ist, aber jetzt starten wird, wo das Vorliegen einer alleinigen psychischen Erkrankung ausreicht, um die Suizidassistenz in Anspruch zu nehmen. Und was wir sehen, das sind Einzelfälle, aber die lassen uns ja auch aufhorchen, wenn ganz andere Bedingungen, nämlich Obdachlosigkeit oder ich bin im Gefängnis und bekomme keine Therapie, möchte deshalb die Suizidhilfe oder ich komme nicht in ein versorgendes Hilfesystem, in ein medizinisches System, wenn die durchschnittliche Dauer für die Suizidassistenz 90 Tage dauert, aber ich brauche ungefähr 150 Tage, um eine suffiziente Schmerztherapie zu bekommen, dann ist ja irgendwie was verkehrt im System. Und auch hier können wir uns fragen, wo steht da Deutschland gerade und wo geht denn unsere gesundheitliche Versorgung eigentlich hin? Und ich glaube, diese Kostendiskussion macht keiner gerade auf, aber auch da muss man ganz realistisch sagen, der werden wir uns auch stellen müssen.
Jetzt gibt es bei uns ja noch keine gesetzlichen Regelungen dazu. In den Ländern, wo es eine gibt, gibt es einen nachweisbaren Effekt, dass die Zahlen von assistierten Suizid steigen dann?
Ja, die steigen alle, die gehen durch die Decke. Und das Hauptargument von den Sterbehilfeorganisationen, dass wir damit die Zahl der harten oder brutalen Suizide reduzieren, das kann auch durch ganz viele Daten entkräftet werden. Das ist nicht so. Allenfalls stagnieren die weiter. Es gibt Beispiele, gerade in den USA, wo auch die Zahl der normalen Suizide in Anführungsstrichen weiter steigt, trotzdem ich die Suizidassistenz zur Verfügung habe. Ich spreche mit der Suizidhilfe eine andere Gruppe von Menschen an, nämlich meistens mittelalte bis alte Frauen, die sich sonst nicht das Leben nehmen würden.
Heißt, assistierter Suizid bedeutet zugleich auch irgendwie eine soziale Ungleichheit bei der Methode dann?
Ja, das ist durchaus, wird ja auch diskutiert. Abgesehen davon, dass es ja auch jetzt Geld kostet, ne? Da gibt es auch durchaus Diskussionen, dass wir damit eine Gruppe von Menschen ausschließen, die sich das nicht leisten können, wenngleich auch hier die Sterbehilfeorganisationen ja anbieten, sich darum zu kümmern, wenn jetzt jemand Sterbehilfe möchte, der sich das nicht leisten kann. Ja, und wo wir das aber deutlich sehen, ist auch, welche Schichten, das zeigen ja die Münchner Daten, die ersten Studien, die wir in Deutschland haben, das sind vor allen Dingen Frauen aus gut situierten Kreisen, aber auch eher aus dem Bildungsbürgertum. Also Menschen, die von der, wir würden jetzt sagen, vielleicht als Psychiater kognitiven Ausstattung eher sehr reflektiert, sehr vielleicht auch kontrollbedürftig sind, eher die sind es, die das in Anspruch nehmen.
Gibt es Hinweise, also eine Holländerin hat das auch mal gesagt, dass Menschen, die es gewohnt sind, Chef zu sein, sei es Chefsekretärin oder Manager oder sonst irgendwas, die immer bestimmen konnten und dann mit einer Krankheit, wo sie möglicherweise pflegebedürftig sind, so viel Angst haben, dass sie dann sich nicht in der Abhängigkeit der Pflegebedürftigkeit geben möchten.
Das glaube ich schon. Also das sind die Menschen, die kontrollbedürftig sind, sehr kontrollbedürftig, wenngleich ich ja behaupten würde, dass jeder Mensch gern die Kontrolle hat, immer wenn ein Kontrollverlust droht, macht uns das Angst und bringt uns vielleicht in Spannung. Ich glaube, das ist jedem Menschen inne, aber gerade die, die schon so geprägt sind, auch beruflich so geprägt sind, bei denen wird das anders sein. Und ja, diese, was wir häufig als Motiv erleben, ist dieses antizipierte Hilfsbedürftigkeit. Ich werde von Hilfe abhängig, als einen nicht würdevollen Zustand mehr zu erleben. Also wenn wir uns die Motive angucken, die in anderen Ländern sehr gut erfasst werden, dann ist ziemlich weit oben ein antizipierter oder ein realer Würdeverlust. Und der geht eben mit Pflegebedürftigkeit, mit Abhängigkeit von Hilfe einher. Da frage ich mich immer, warum erleben wir denn eine Hilfsbedürftigkeit schon als Würdeverlust? Woran liegt denn das eigentlich?
Ja, wichtiger Punkt. Sollen wir an der Stelle zum Halbzeitcheck kommen?
Halbzeitcheck.
Was für eine Motivation, was für eine Fähigkeit ist das, was du mitbringst, was dich besonders dir hilft in der Suizidprävention?
Also ich glaube, was mich am stärksten motiviert und auch treibt, mich dafür zu engagieren, ist das Erleben, und das durfte ich sehr, sehr oft erleben, von Menschen, die in schwere Krisen geraten sind, die nicht mehr leben wollten und denen es dann aber gelungen ist, mit Hilfe natürlich, diesen schweren Zustand zu überwinden. Und das klingt jetzt auch wieder vielleicht so ein bisschen pathetisch, daraus gestärkt hervorzugehen, aber viel, viel später zu sagen, gut, dass ich noch am Leben bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, der stärkste Motivator. Und natürlich ist uns gerade an der Uniklinik auch klar, dass es ganz schwierige, chronische, schwer behandelbare Verläufe gibt, ne, wo wir ja auch ein fast durchgehendes Leiden sehen. Und selbst da habe ich erlebt, dass Menschen irgendwann mit, und manchmal ist es die dritte Psychotherapie, auch dazu kommen, zu sagen, ich habe jetzt gelernt, damit zu leben. Und das ist ein anderes Leben als das, was ich vorher hatte. Aber ich kann auch diesem Leben etwas abgewinnen. Und ich habe auch durchaus Phasen, wo es mir gut geht und wo ich auch eine gute Lebensqualität habe.
Ja. Wichtiger Punkt, danke.
Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Suizidprävention, welcher wäre das?
Ein Wunsch, tatsächlich ein gutes Suizidpräventionsgesetz, was ja dann zur Folge hätte, dass eine gewisse, glaube ich, Verstetigung und ja auch politische Verankerung damit einhergeht, und am Ende kommt damit hoffentlich raus, dass versorgende Strukturen gestärkt werden und aber auch Forschung gestärkt wird.
Mhm. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt, den politischen Forderungen oder dem aktuellen Stand zu unserer Gesetzeslage oder den wir eben nicht haben. Wie ist denn der aktuelle Stand dazu?
Also der aktuelle Stand ist, dass wir immer noch eine Strategie haben, die ist auch, ich finde, also ich habe ja auch immer gesagt, dass ich das ein Meilenstein finde. Tatsächlich hätte ich vor 5 Jahren nicht geglaubt, dass wir mal so weit kommen. Diese Strategie, die eigentliche nationale Suizidpräventionsstrategie und die gleichzeitig veröffentlichte Umsetzungsstrategie, die enthalten sehr viele gute, wichtige Punkte, von denen ich sage, das ist wichtig für eine Suizidpräventionsstrategie in diesem Land.
Könntest du uns ein paar nennen davon?
Also tatsächlich eines der Hauptkapitel, gerade in der Umsetzungsstrategie, ist ja die sogenannte Methodenrestriktion. Das heißt, ich reduziere den Zugang zu möglichen Suizidmitteln. Das ist in Deutschland begrenzt, weil die häufigste Methode das Erhängen ist. Das können wir nicht einschränken, aber wir können einschränken. Die zweithäufigste Todesursache sind Intoxikation, das heißt Medikamente, Vergiftungen. Und dort könnten wir zum Beispiel über ein erstens bewusst machen bei den Medizinern, dass man jetzt jemanden in der Krise nicht eine Großpackung verordnen sollte, sondern vielleicht eine kleine. Also Wissen vermitteln, aber auch tatsächlich Packungsgrößen zu reduzieren, könnte man schon etwas bewegen. Und für andere Suizidmethoden, die genutzt werden in Deutschland, sei es tatsächlich Schienensuizide oder Sprung aus großer Höhe von Gebäuden, die wir sichern könnten, könnte man viele Leben retten, behaupte ich. Selbstverständlich nicht alle, aber wir könnten viele Leben retten. Und dieses Kapitel Methodenrestriktion war vor allen Dingen in der Umsetzungsstrategie sehr stark vertreten. Das wiederum ist in dem, und jetzt kommen wir zum aktuellen, Entwurf eines Suizidpräventionsgesetzes, welches am 18. Dezember im Bundeskabinett verabschiedet wurde, nicht mehr mit drin. Und dieser Gesetzentwurf, der jetzt ja praktisch der Diskontinuität unterliegt, weil wir eine neue Regierung haben, der war auch noch wirklich nicht ganz so gut. Da hätte ich noch großen Optimierungsbedarf gesehen. Die Signale, die wir jetzt aus der Politik bekommen, sind die, dass das Thema ganz vielen Politikern weiter wichtig ist. Es hat sich letzte Woche oder vorletzte Woche der Parlamentskreis Suizidprävention wieder neu gegründet. Ein interfraktioneller Zusammenschluss von Politikern aus verschiedenen Parteien. Und da kommt das Signal, die wollen das Gesetz weiter voranbringen, die wollen eher das grundsätzlich überarbeiten. Aber die sagen, es gab eine so große Mehrheit für diesen Entschließungsantrag, das kann man nicht einfach ignorieren. Das muss weiter bearbeitet werden.
Sagen wir mal an der Stelle für unsere Zuhörenden dazu, es ist Sommer 2025 und wir hoffen ja, dass der Podcast länger aktiv bleibt. Irgendwann vielleicht müssen wir eine Erneuerung machen, eine neue Folge zum Suizidpräventionsgesetz. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, da eine klare Regelung sowohl in der baulichen Suizidprävention, vielleicht Ausbildung, eine Krisennummer. Die 113 ist schon durch die Presse gegangen, aber das ist nicht das, was du dir wünschst, schätze ich.
Naja, doch, ich finde schon eine zentrale Rufnummer gut, wenngleich wir jetzt in den Diskussionen von anderen versorgenden Strukturen ja eine Krisennummer schon existiert. Und da müssen wir gut aufpassen, dass wir nicht parallele Sachen schaffen, selbstverständlich. Aber ich wünsche mir eine Rufnummer, die Menschen kontaktieren können mit dem Wissen, es ist ja anonym, und ich bin gerade akut suizidal und dort sitzt eine kompetente Person, die in der Lage ist, mich durch diese akute Krise telefonisch zu begleiten und dann, wenn hoffentlich abgeklungen, das passiert ja in der Regel in solchen Kriseninterventionen passieren, dann auch in das weiterführende System sozusagen weiterleiten. Und das wäre schon ein großer Wunsch. Das setzt aber voraus und deswegen denken wir das immer zusammen. Mir nutzt eine zentrale Rufnummer relativ wenig, wenn ich die nachgeordneten versorgenden Strukturen nicht stärke. Wenn ich keine Angebote mehr habe, niedrigschwellige vor allen Dingen, die sozusagen, wie ist das schöne Wort, immer auskömmlich finanziert, gefördert sind, dann nutzt mir die beste Rufnummer nichts, dann nutzt mir auch keine Kampagne etwas, sondern ich muss gleichzeitig immer dran denken und da kommen Sachen wie Krisendienste dazu, wo wir in Bayern ein sehr schönes Modell haben. Das muss ich gleichzeitig aufbauen.
Also würdest du sagen, die 113, die es noch nicht gibt, an der Stelle noch nicht, je nachdem, wann ihr die Folge hört, gibt sie vielleicht schon, wäre noch nicht die Lösung, sondern noch eine extra Nummer, beziehungsweise nicht nur eine Nummer, sondern auch ein Online-Angebot für Menschen mit akut suizidaler Krise?
Also ich wünsche mir diese zentrale Rufnummer, wie die jetzt heißt, ob das die 113, 115 oder was auch immer ist, das ist mir egal. Ne? Steht ja jetzt nur symbolisch für etwas, für akut suizidale Menschen. Darüber hinaus gibt es andere Angebote wie Krisen-Hotlines, die Telefonseelsorge, Anbieter, die auch Menschen in Krisen begleiten können. Da geht es ja aber nicht immer um akute suizidale Krisen, da geht es um andere Lebenskrisen, weil ich eine Trennung gerade erfahren habe oder weil ich meinen Job verloren habe. Die muss es auch geben, selbstverständlich. Ne? Und das muss ich aber zusammendenken und die müssten auch in meiner Vorstellung zusammenarbeiten. Ne? Nicht, dass wir also erstens keine Parallelstrukturen schaffen wollen, um Gottes Willen nicht, dafür haben wir viel zu wenig Ressourcen, aber eben eine spezielle Kompetenz von Menschen, die akut suizidal sind, die jetzt in diesen anderen Strukturen nicht gut versorgt werden könnten.
Ja, also ganz wichtig, das Thema, sei es finanzielle Krisen, Schuldenberatungsstellen, Lebensberatungsstellen, sei es Erziehungskrisen mit den Kindern, Sorgen mit den Eltern, die alt und krank oder pflegebedürftig werden, man wird selber alt und krank. Also ganz wichtiger Punkt, dass man da Beratungsangebote hat. Und was du vorhin gesagt hast, wie lang dauert es, bis jemand einen Platz in der Schmerztherapie hat?
Zum Beispiel.
Ja, also dass wir da auch im Medizinsystem bis hin zu Hebammen, wo finden die Unterstützung, wenn eine Frau eine postpartale Depression hat, also eine Depression nach der Geburt? Dass es da Unterstützungsangebote gibt für die verschiedensten Menschen, bis hin zur Polizei, bis hin zum Feuerwehr, wo die sich selbst helfen lassen können, die ganzen Blaulichtberufe, als auch, wo sie den Menschen, dem Leid, was sie in ihrem Alltag sehen, da Menschen helfen können. Wir haben schon über Manu und über U25 in unserem Podcast gesprochen. Du hast uns noch ein anderes Hilfsangebot mitgebracht. Das wird das Hilfsangebot der Folge.
Hilfsangebote der Folge.
Hey Life, das ist ja klassische Prävention und da gibt es tatsächlich auch schon mehrere. Ne? Also es sind auch hier mittlerweile mehrere Angebote in Deutschland am Start oder die werden angeboten. Hey Life ist unser Präventionsangebot in Sachsen, welches mit tatsächlich ursprünglich mal ein BMG-Projekt resultierend entwickelt wurde und jetzt über eine Landesförderung läuft, wo wir in Schulen gehen.
BMG heißt?
Bundesgesundheitsministerium, genau, danke. Und wo wir in Schulen gehen und Jugendliche in einem Workshop 2x90 Minuten tatsächlich genau diese Dinge beibringen. Also Stressmanagement, wie kann ich psychisch gesund sein, bleiben? Wie kann ich aber auch mit jemandem umgehen in meinem Umfeld, dem es nicht gut geht, dem es psychisch nicht gut geht? Und dann schließen wir auch das Thema Suizidalität nicht aus. Im Gegenteil, das wird explizit adressiert. Hilfesuchverhalten zu stärken beispielsweise, all das. Und wir sehen, es ist ja validiert worden, das Programm wissenschaftlich begleitet, wir sehen die Effekte sowohl für Jungen als auch für Mädchen. Also dieses Programm hilft den Jugendlichen. Interessant ist, dass es den Jugendlichen, den jungen Männern weniger gut hilft als den jungen Frauen. Das heißt, jetzt müssen wir immer noch mal drüber nachdenken, okay, wie können wir denn die Jungs besser adressieren, dass die wirklich auch gleiche Effekte haben. Und parallel dazu gehört zu Hey Life auch ein Programm für Lehrende, für Pädagogen, für Schulpsychologen, weil natürlich auch die gestärkt werden müssen. Die sollen keine Therapeuten werden, aber die sollen erkennen können, wenn es jemandem nicht gut geht und die sollen ein erstes Gespräch führen können und die sollen vor allen Dingen auch wissen können, welche Hilfe möglich ist. Und dann, glaube ich, hat man schon mal ein gutes Paket. Dann gibt es ja eigentlich noch die Eltern, die müssten wir auch noch adressieren, aber vielleicht ist das etwas für die Zukunft.
Okay. Können Menschen außerhalb von Sachsen das auch nutzen?
Tatsächlich bieten wir das jetzt auch mittlerweile für außerhalb von Sachsen an und zwar mit dem Konzept Train the Trainer, weil wir wollen, dass dieses Programm in der, was ja ein gutes Programm ist, disseminiert, das heißt verbreitet werden kann, dass auch andere Bundesländer das nutzen können und das können wir ja nicht alles selbst machen. Das heißt, wir bilden Trainer aus, die dann wiederum auch selber weiter Trainierende ausbilden können, sodass das andere nutzen und tatsächlich glaube ich auch wirklich fair im Sinne von Kosten, die dadurch entstehen. Da sind wir sehr hinterher, dass das nicht so viel Geld kosten kann, dass sich das keiner mehr leisten kann. Mhm. Wir haben im Grunde genommen den Aufwand, den wir uns dann vergüten lassen, aber das ist echt tragbar, auch für öffentliche Träger und damit wollen wir dafür sorgen, dass dieses Programm auch andere nutzen können.
Ja, super. Was findet man sonst noch auf der Homepage? Informationen für die Allgemeinbevölkerung?
Genau, also tatsächlich viel. Wir haben natürlich auf unserer Webseite für Sachsen ganz viele Hilfsangebote aufgelistet, sehr aufwendig, wo wir wirklich sehr recherchiert haben. Die wird auch regelmäßig aktualisiert. Da gehören ja auch zentrale, sprich nationale Hilfsangebote dazu. Das heißt, da findet auch jemand aus Baden-Württemberg, könnte sich darüber informieren und überhaupt erstmal erfahren, zum Beispiel über U25 oder Mano. Aber auf der Seite finden sich auch viele nützliche Informationen über das Thema Suizidalität allgemein und aber auch über Gesprächsführung. Was kann ich tun? Wie kann ich denn jemanden fragen? Da sind Beispiele. Es gibt einen Notfallplan, den man sich runterladen kann. Es ist ja ein wichtiges Mittel im Umgang mit Suizidalität, dass ich mit Betroffenen einen sogenannten Notfallplan erarbeite. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere gute Sachen.
Die Mythen und vieles andere mehr. Also wirklich eine Seite, wo man nochmal wiederholen kann, nochmal schriftlich nachlesen kann, was wir hier im Podcast gesagt haben für Leute, die eher gerne lesen, die es vielleicht auch weitergeben wollen in ihrem Umfeld. Also eine gute Seite, die da aufklärend und informierend was weitergibt. Sag mal nochmal die Internetadresse.
www.suizidprävention-sachsen.de.
Okay.
Glaube ich, darunter fällt es. Aber wenn man High Life eingibt bei Google, müsste das mittlerweile.
Ja, und High Life schreibt man wie?
HEYLIFE.
Den Link dazu packen wir euch aber nochmal in die Folgenbeschreibung.
Genau. Und wichtig ist aber, dass es solche Seiten mittlerweile auch schon von anderen Anbietern gibt. Also wir sitzen ja gerade hier in Frankfurt und natürlich ist es wichtig, auf Ranz hinzuweisen, mit wunderbaren genauso Informationen, mit wunderbaren Visualisierungen, Aufbereitungen über das Thema Suizidalität. Wir können nach Berlin gucken. Das Berliner Netzwerk hat eine wunderbare Webseite, auch mit Hilfsangeboten und ganz viel Informationen. Und das freut mich sehr, dass wir jetzt merken, dass in verschiedenen Bereichen in Deutschland durchaus auch noch regional Bezug nehmen, was wichtig ist, ne, weil regional weiß ich am besten, was da angeboten wird, aber auch überregional mit allgemeinen Informationen für viele Menschen das schon zugänglicher wird.
Mhm. Ja, das freut mich auch, dass da auch eine Vernetzung unter den Akteuren entsteht und andererseits die Angebote bekannter werden, man spricht mehr drüber. Ja,
dazu, dann lass uns doch nochmal ein bisschen praktisch werden. Was kann denn jeder Einzelne tun, wenn man jemanden kennt, der vielleicht suizidale Absichten hat oder nur der Verdacht besteht?
Also an der Stelle sage ich immer, das Wichtigste ist überhaupt hinzuschauen und dann nicht wegzugucken oder es zu ignorieren, sondern sich zu trauen, es anzusprechen. Und wenn wir schauen, wie wir das ansprechen können, dann ist ja die Grundregel in einer guten Kommunikation die sogenannte Ich-Botschaft. Also ich sehe, dir geht es nicht gut, ich mache mir Sorgen und darüber zu versuchen, mein Gegenüber zu motivieren, mir etwas zu erzählen. Und das gelingt ganz, ganz, ganz oft sehr gut, weil das Gegenüber genau dieses ehrliche Interesse spürt. Jemand hat mich wahrgenommen, jemand bemerkt, dass es mir nicht gut geht und oftmals kommen dann schon zumindest so eine erstes Reinschauen lassen, ja, ich habe gerade viel Stress. Und dann könnte man ja das Gespräch weiterführen, magst du mir etwas darüber erzählen? Weil ich gehe immer so ran, ich möchte es verstehen. Ich möchte mein Gegenüber verstehen, was empfindet er oder sie gerade, wo kommt das her? Und das Wichtigste dabei ist, und das ist, glaube ich, aber auch das Schwerste ist, es nicht zu bewerten. Wir neigen dazu, von außen betrachtet bei unserem Gegenüber zu, also das ist doch jetzt wirklich kein großes Problem, ne? Und das steht uns nicht zu, dieses wertfreie Annehmen, warum ein Mensch jetzt in der Krise ist. Und Sonnek hat das gesagt, ein Mensch ist in der Krise, wenn er oder sie das sagt. Das ist ein guter Leitsatz, finde ich. Das steht uns nicht zu, sondern dieses Wahrnehmen und dann der nächste Schritt ist, und dann sind wir eigentlich auch schon durch, das Signalisieren, ich bin für dich da. Ich helfe dir, durch diese schwere Zeit zu kommen, und das ist manchmal tatsächlich schlicht und einfach die physische Anwesenheit. Da sage ich immer in meinen Vorträgen, Sie können zusammen auf der Couch sitzen und Netflix gucken. Es geht gar nicht darum, irgendwelche therapeutischen Gespräche zu führen, sondern da zu sein für denjenigen, weil in der Regel krisenhafte Zuspitzungen ja nicht unendlich lange dauern, sondern zeitlich begrenzt sind. Und die zweite große Hilfe für Laien, die das bemerken, ist, der betroffenen Person, die in der Krise ist, keine Kraft mehr hat, im Denken vielleicht eingeengt ist, zu helfen, ins Hilfesystem zu kommen, weil das die Betroffenen oftmals gar nicht mehr alleine schaffen können. Ja. Und das ist unfassbar wertvoll und das kann jeder tun, aber auch hier wieder eigene Grenzen wahrnehmen. Wenn ich jetzt selbst gerade in einer schwierigen Situation bin, dann darf ich das auch formulieren und sagen, ich würde dir so gerne helfen, aber mir geht es gerade selber nicht gut. Lass uns doch schauen, wen können wir hier mit ins Boot holen. Und dann ist das die wertvolle Hilfe.
Hilfesystem, was heißt das praktisch? Also wenn Onkel Oskar oder die pflegebedürftige Frau in der Nachbarschaft solche Äußerungen macht, wie kriegt bei dir das Hilfesystem? Was genau heißt das konkret für die Nachbarin?
Also oftmals wäre schon das Wissen, wenn das da ist, und mir begegnet immer wieder, dass auch dieses Wissen noch nicht ganz überall verbreitet ist, welche niedrigschwelligen Angebote es gibt. Und wir fangen wirklich an mit für den Jugendbereich U25, weil ne, das sozusagen die Zielgruppe am besten abholt, für die Erwachsenen Mano, schräg oder sozusagen Klammer auf, auch Mano muss auskömmlich finanziert werden und braucht eine Sicherheit, damit das Angebot ausgeweitet und verstetigt werden kann, Klammer zu. Telefonseelsorge als ganz niedrigschwelliges Angebot, da erlebe ich immer noch die in den Köpfen, ja, ich rufe doch nicht bei der Telefonseelsorge an, da sitzt ein Pfarrer am anderen Ende der Strippe, was natürlich Quatsch ist. Und dann gibt es ich glaube wirklich in jeder größeren Stadt sowieso, vielleicht sogar in kleineren Städten, so etwas wie psychosoziale Krisendienste oder sozialpsychiatrische Dienste. An die kann ich mich wenden. Auch da sind mehrere Termine sogar möglich, sogar auch noch anonym möglich. Und ich bekomme vor allen Dingen von diesen Einrichtungen, weil da sitzen ja auch viele Fachleute, ganz, ganz viel an die Hand, wo es gegebenenfalls im Hilfesystem weitergehen könnte.
Noch ganz einfach der Hausarzt.
Ja, natürlich. Ja. Also der Hausarzt ist ja eine ganz wichtige nimmt ja eine ganz wichtige Schlüsselrolle ein. Die Hausärzte sind ja oftmals vertraut über viele, viele Jahre, kennen auch dann teilweise die Familien, die familiäre Struktur. Und der Hausarzt könnte ein guter Ansprechpartner sein. Was wir hier wiederum brauchen und auch da müssen wir jetzt wieder berufspolitisch denken, müssen Hausärzte dafür gestärkt werden und auch die Möglichkeit bekommen, ist danach zu fragen. Auch Hausärzte brauchen dieses Wissen. Wie kann ich fragen? Das ist nicht so selbstverständlich in den Ausbildungen dabei. Und denen muss die Zeit eingeräumt werden. Also das wäre am allerwichtigsten, sprechende Medizin zu stärken, damit der Hausarzt eben nicht nur 7 Minuten pro Patient hat, sondern vielleicht eine halbe Stunde sich nehmen kann und dann gucken kann, wie er den Betroffenen helfen kann.
Ja, also das ist jetzt die praktische Dimension, wo wir dem Nächsten helfen können. Wir haben ja einiges auch über politische Forderungen gehört. Und liebe Mediziner und Menschen, die im Gesundheitswesen sind, ihr wisst jetzt, was ihr tun könnt in eurem Bereich, wo ihr euch fortbilden könnt. Aber was können denn jetzt die Nichtmediziner tun, aber auch die Mediziner, um diese politischen Forderungen, dass Hausärzte mehr Zeit eingeräumt wird, dass in der Ausbildung sich was verändert, dass politisch sich was verändert, dass wir wirklich ein gutes Suizidpräventionsgesetz bekommen? Wo könnte man sich anschließen? Wie kann man dich und deine Arbeit unterstützen?
Ja, tatsächlich, also da sage ich an der Stelle, wenn Sie einen Politiker in Ihrem Ort können, sprechen Sie den an. Also tatsächlich auch dieses keine Scheu davor zu haben, Politiker anzusprechen, je mehr das tun, desto stärker wird ja sichtbar, dass es ein wichtiges Thema ist. Das kann auf den berufspolitischen Ebenen sein, in Fachgesellschaften, in Fachverbänden, die zu stärken, das auf die Agenda zu nehmen. Das kann tatsächlich auch der Bürgermeister eines Ortes sein und sagen, hör zu, hier, wir müssen etwas tun und wir müssen uns stärken. Und darüber hinaus kann ich natürlich Mitglied zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention werden. Darüber hinaus kann ich natürlich auch spenden, weil viele Sachen tatsächlich heutzutage auch spendenabhängig sind, die Arbeit, die wir leisten. So kann jeder auch etwas dazu beitragen.
In der DGS kann jeder Mitglied werden?
Da kann jeder Mitglied werden. Darüber würde ich mich auch freuen, wenn das ist tatsächlich eines der Ziele der DGS. Auch die ist gerade in einem sozusagen Umwandlungsprozess in Richtung Professionalisierung. Da passiert ja fast alles ausschließlich im Ehrenamt. Deswegen dauert das leider Gottes auch so lange. Aber da kann jeder Mitglied werden, weil darüber natürlich auch wieder mehr Bewegung und mehr Entwicklung möglich ist. Das würde ich mir sehr wünschen.
Mhm. Genau, also ich bin natürlich dort auch Mitglied und viermal im Jahr gibt es eine Zeitschrift, genau, die auch nochmal Informationen aus verschiedenen beruflichen oder Perspektiven, wissenschaftlichen Perspektiven, aber auch wirklich alltagsnah mit Menschen, die selbst vom Suizid betroffen sind, verschiedene Schilderungen, verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten.
Die einzige deutschsprachige Zeitschrift zu diesem Thema überhaupt, ne? Das finde ich. Und die DGS organisiert in der Regel zwei Tagungen im Jahr, eine Frühjahrstagung, die jetzt seit Corona eher virtuell stattfindet, und eine Herbsttagung. Und das ist auch immer eine wunderbare Gelegenheit, sich auszutauschen. DGS verfolgt ja ein triologisches Prinzip. Uns ist wichtig, dass wir nicht nur Experten vertreten, sondern tatsächlich eben auch alle Berufsgruppen und auch Betroffene und auch Angehörige. Mhm.
Wir kommen leider schon zum Ende unserer Folge. Bevor wir die Folgen beenden, fragen wir immer unseren Gast, wie entspannst du heute?
Heute werde ich, weil jetzt sieht das Wetter gerade noch gut aus, mit dem Rad am Main lang radeln und mich an dem Licht und an der hoffentlich Wärme erfreuen und hoffe, dass ich heute noch dazu komme, wenigstens eine halbe Stunde Yoga zu machen.
Das hört sich gut an.
Gut.
Ute, wir danken dir ganz herzlich für den guten Austausch heute.
Ich danke euch.
Ja, es hat echt Spaß gemacht, mit dir sich zu unterhalten. Wir hätten noch viel Stoff weiter zu unterhalten.
Ja, wir könnten noch mindestens 3 Stunden füllen.
Ja, wir sind leider am Abschluss unserer Podcast-Mini-Folge oder Miniserie. Die 8 Folgen sind leider schon rum. Es hat total Spaß gemacht mit den Gästen, mit dir, Philipp.
Oliver, ich danke dir total dafür. Ja, wir danken nicht nur uns beiden, glaube ich, gegenseitig, sondern wir müssen auch dem Gesundheitsamt und dem Magistrat der Stadt Frankfurt danken, dass dieser Podcast realisiert werden konnte, dass wir Mittel dafür bereitgestellt bekommen haben. Und wir hoffen, dass wir das in irgendeiner Form noch weiterführen können, diesen Podcast. Wir haben großen Spaß gehabt und auch einfach, wir möchten eine gute Message rausbringen und wir haben echt viel zu erzählen. Genau, wie kann man uns vielleicht noch unterstützen, dass wir weitermachen könnten, Oliver?
Ja, also ihr könnt uns natürlich anhören. Jeder Klick nützt was, bewertet uns. Damit könnt ihr den Algorithmus auf den verschiedenen Podcast-Portalen beeinflussen. Und natürlich, wir freuen uns über Spenden für eine Fortsetzung, ja, dass ihr für das nächste Projekt was spendet. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr an der Umfrage teilnehmt und da Themenwünsche uns schickt. Wir müssen dazu sagen, wir haben jetzt diese Folge hier abgeschlossen, bevor die erste Folge veröffentlicht wird. Also wir wissen noch nicht, wie es ankommt. Wir sind sehr gespannt, aber Lust und Ideen, wen wir für die nächste Staffel einladen, gibt's schon.
So ist es. Oliver, ich danke dir ganz herzlich und euch, dass ihr uns zugehört habt.
Vielen Dank euch, ja.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten wissen, wie unser Podcast Lebensmüde Gespräche über Suizid und Todeswünsche ankommt. Daher bitten wir euch um eine Beteiligung an unserer anonymen Umfrage unter podcast.würdezentrum.de. Und Würdezentrum schreibt ihr natürlich mit UE. In der Beschreibung findest du dann Hilfsangebote. Ein bekanntes ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, erreichbar unter telefonseelsorge.de.
telefonisch, online oder auch per Chat. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann abonniere doch den Kanal und empfiehl unseren Podcast gerne weiter. Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche findest du auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Im Würdezentrum bieten wir Schulungen und Seminare für Gesundheitsprofis und auch Laien an. Wir bieten aber keine individuelle Beratung oder Behandlung an. Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche, ein Podcast des Würdezentrums. Zahlreiche Menschen haben uns begleitet und unterstützt. Unser besonderer Dank gilt, neben unseren Gästen, dem Gesundheitsamt Frankfurt sowie dem Magistrat der Stadt Frankfurt.